ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Einsamkeit. Spätestens nach den Jahren der Pandemie wissen wir, dass dies ein Problem für viele Menschen ist, egal ob alt oder jung. Und es gibt Berufe, in denen gehört die Einsamkeit zum Alltag, zum Beispiel bei Seeleuten. Sie sind an Bord nicht allein, aber viele von ihnen sind einsam, weil der Mensch zum Reden fehlt und natürlich oft auch die Familie. Wir wollen in diesem Hamburger Hafenkonzert sprechen über Einsamkeit auf See, über das, was die Seeleute bewegt und über die Hilfen, die es an Land für sie gibt. Anlass ist unsere NDR-Weihnachtsspendenaktion, die in diesem Jahr Institutionen unterstützt, die einsamen Menschen helfen. Einsam auf See, hier ist das Hamburger Hafenkonzert, dies ist Ausgabe 3656. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Wir müssen erstmal definieren, was ist eigentlich diese Einsamkeit auf See? Dazu bin ich gefahren in die Seemannsmission Altona und sitze jetzt beim Diakon Fiete Sturm. Fiete Sturm, einsam auf See. Man hat doch immer Leute rundherum auf Schiffen. Wieso ist man da einsam?
Ja, Einsamkeit an Bord ist tatsächlich ein großes Thema für viele Seeleute. Gerade in der Frachtschifffahrt, Containerschiffe, Schildgutfrachter, da haben wir riesengroße Maschinen. Wir müssen wirklich hier von Schiffen reden. Das sind schwimmende Städte, die 400 Meter lang, über 20.000 Container. Und ganz klein dazwischen, fast verschwindend klein, sind eben die Seeleute. Und wir reden da wirklich nur noch von Besatzungsgrößen um die 24, 25 Personen. Und wenn man dann in Schichten arbeitet, irgendwie im Maschinenraum mit 2, 3 Leuten, dann kann das sein, dass man wirklich den ganzen Tag seine Kollegen gar nicht mehr an Bord sieht. Und selbst die Kollegen, die an Bord sind, die sind oft für sich erstmal alleine. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ich habe mal ein Jahr ehrenamtlich in Frankreich gearbeitet, in einem ökumenischen Kloster, und ich musste die Großküche managen. Und jede Woche habe ich ein neues Team von Gästen, von 30 Menschen gehabt, die mir geholfen haben. Und die waren nach einer Woche wieder weg. Und dann in der nächsten Woche kam die nächste Gruppe. Und dann waren die auch wieder weg. Ich habe mich angefreundet, tolle Menschen kennengelernt. Aber so ab der dritten Woche habe ich gar keine emotionalen Kapazitäten mehr gehabt, mich auf neue Menschen einzulassen. Und auf Schiffen ist das ähnlich. Da wechselt die Crew auch permanent durch. Es kommen und gehen Menschen. Man freundet sich an und dann sind sie wieder weg. Und irgendwann in seiner Karriere als Seemann hat man dann auch keine emotionalen Kapazitäten mehr, wirklich so ein gemeinschaftliches Leben an Bord zu pflegen. Und dann ist man auf einmal dann doch sehr alleine.
Die emotionalen Kapazitäten, die du ansprichst, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie ich mich anderen Menschen gegenüber öffnen kann und öffnen möchte. Um gegen Einsamkeit etwas zu tun, braucht es, denke ich, in erster Linie Freunde und Familie. Und die hat man ja unter Kollegen eher selten.
Genau, das ist das Ding. Man ist eine Zweckgemeinschaft, und wenn man einen guten Kapitän oder gute Offiziere hat, die wirklich dieses gemeinschaftliche Leben an Bord auch pflegen, dann kann das auch eine Zeit lang sehr erträglich sein. Aber letztendlich die Menschen, auf die es im Leben ankommt, die Frau, der Mann, die Kinder, Oma, Opa, die Familie, die sind zu Hause. Und die sieht man 9 bis 12 Monate am Stück gar nicht. Und dann gibt's natürlich solche, neuralgischen Zeiten wie eben Weihnachten, wo ja eigentlich Familie ganz groß im Vordergrund steht. Und wenn dann die Familie nicht da ist, dann fühlt man sich ganz besonders alleine. Und es gibt eben auch keine Kontaktmöglichkeiten oft. Es gibt keine Sendemasten auf hoher See für normalen Handyempfang. Und dann ist man wirklich auf kurze E-Mails oder auf die Hafenzeiten angewiesen. Das heißt, man hat selbst nicht mal die Möglichkeit, in der heutigen modernen Welt eben schnell einen Videochat zu starten.
Und Einsamkeit, das wissen wir hier an Land, Einsamkeit kann krank machen. Was hat denn das in der Pandemiezeit mit den Seeleuten gemacht? Das hat doch das Problem wohl noch mal richtig verstärkt.
Auf jeden Fall. Ich habe ja gerade schon gesagt, so 9 bis 12 Monate an Bord, das sind keine Seltenheit, das ist eher die Regel. Aber gerade in der Pandemie gab es keine Möglichkeiten irgendwie zum Besatzungswechsel. Flieger sind gar nicht geflogen und Seeleute durften auch teilweise in den Häfen, gerade zum Beispiel chinesische Häfen, gab es ganz, ganz strenge Sicherheitsregeln, gar nicht von Bord. Und das ging dann so weit, dass Seeleute fast bis 2 Jahre lang an Bord geblieben sind und auch in den Hafenzeiten gar nicht vom Schiff runter konnten. Im Prinzip war das wirklich wie im Gefängnis, ne? Also wirklich nur Stahl um einen drumherum. Man kam nicht von Bord runter. Man war wirklich auf seine eigene kleine Welt beschränkt. Und das hat natürlich psychisch irgendwie zur Folge, dass da eben auch Depressionen sich breit machen können, Schwermut und so ein Gefühl der Ausweglosigkeit ganz schnell entstanden ist.
Gibt's Rezepte? Gibt's irgendwas, was man tun kann, wenn man monatelang an Bord eines zum Beispiel Containerfrachters ist und das Gefühl hat, ich bin unendlich einsam, mir geht's schlecht? Was kann man in der Situation tun?
Das Beste ist natürlich immer der Kontakt mit der Familie. Also eine E-Mail schreiben, wenn es geht, wirklich im Hafen. Und man hat irgendwie das Glück, dass man irgendwie entweder Wi-Fi, WLAN an Bord hat oder vielleicht eine Telefonkarte der jeweiligen Nation, wo man gerade ist. Das ist noch das Optimum, dass man ja einfach das Handy aufmacht, einen kurzen Videochat startet und dann irgendwie sich von der Frau zu Hause die Kinder zeigen lässt, mit denen reden kann. Das ist das absolute Optimum, aber oft ist das nicht möglich. Und dann muss man sich seine kleinen Möglichkeiten suchen, eben die Einsamkeit zu durchbrechen. Das können zum Beispiel Essen an Bord sein. Irgendwie, das ist immer ganz, ganz wichtig. Wir legen auch großen Wert darauf, wenn wir an Bord gehen von Schiffen, dass wir auch gucken, dass die Verpflegung für die Seeleute kulturell angemessen ist. Philippinische Seeleute, die weit weg von zu Hause sind, die freuen sich natürlich über Reis, über Fisch, über Hühnchen. Und tun sich immer ein bisschen schwer damit, wenn der italienische Koch dann irgendwie nur Pasta macht. Und mag die noch so gut sein, das ist nicht das, was man von zu Hause kennt.
Essen ist ein Stück Heimat. Das ist ein Stück auch gegen die Einsamkeit.
Als ich in der Seemannsmission angefangen habe, hat mir eine Kollegin dieses schöne Wort in den Mund gelegt, ein Stück Heimat auf der Zunge. Also wir verkaufen natürlich eigentlich auch immer zum Selbstkostenpreis asiatische Snacks für unsere philippinischen Seeleute. Wenn wir eine osteuropäische Crew hier im Haus in der Seemannsmission haben, dann gibt's natürlich auch eher was irgendwie mit Kartoffeln und irgendwie ordentlich deftig Fleisch. Wir gucken natürlich, dass wir uns da anpassen und eben dieses Gefühl von Heimat auf der Zunge auch zu vermitteln, ja.
Und was ihr noch an Land tut und tun könnt gegen die Einsamkeit der Seeleute, darüber wollen wir in dieser Sendung auch noch sprechen. Zunächst erst einmal vielen Dank, Fiete Sturm. Piratenangriffe, Arbeitsunfälle, Todesfälle. Die psychische Gesundheit ist auf hoher See immer wieder durch Extremsituationen stark gefährdet. Isolation und Einsamkeit sind auf den Schiffen dabei zusätzliche und ständige Begleiter. Der Psychologe Charles Watkins hat sich genau darauf spezialisiert. Er hilft Seeleuten in Not. Er hat eine weltweit erreichbare 24-Stunden-Hotline für psychologische Erstversorgung eingerichtet. Antonia Reif hat ihn in Hamburg getroffen und wollte mehr wissen über das Thema Einsamkeit auf hoher See.
An einem großen Konferenztisch mit Blick auf die Elbe sitzt der Psychologe Charles Watkins. An Tischen wie diesem musste er in Gesprächsrunden mit Reedereien viel Überzeugungsarbeit leisten. Psychische Gesundheit sei im Bereich Schifffahrt noch immer extrem stigmatisiert und die mentale Versorgung von Seeleuten war lange gar kein Thema.
Wir wollten auf keinen Fall, dass die Seefahrer dafür zahlen müssen oder sich Gedanken machen müssen, kann ich mir das leisten. Das heißt, wir wollten wirklich, dass die Leute in die Verantwortung ziehen, die Verantwortung haben. Und das sind die Reedereien und auch die Versicherer.
Durch Verträge mit Reedereien, die einen Pauschalbetrag zahlen, stehen 24 Stunden, 7 Tage die Woche Psychologinnen und Psychologen auf der ganzen Welt bereit. Sie leisten Seefahrerinnen und Seefahrern psychologische Hilfe.
Ich glaube, auch Corona hat geholfen, zu zeigen, da ist was wirklich eigentlich ein grundlegendes Recht von jedem Menschen, medizinische und psychische Versorgung zu bekommen.
Und für Schiffscrews ist es Alltag, über viele Monate abgeschnitten und isoliert auf hoher See zu sein, weit weg von Familie und Freunden. Sich einsam zu fühlen, ist da Teil der Normalität.
Es ist natürlich in erster Linie ein Gefühl. Und es ist vielleicht ein schweres Gefühl und auch ein dunkles Gefühl und auch ein Gefühl, was die Verbindungen vielleicht auch kappt. Ja, oder das Gefühl von Verbindung kappt.
Der Alltag auf hoher See ist an sich schon ein einziger Ausnahmezustand. Die Menschen an Bord stehen unter einem gewissen Dauerstress, sind Schlafmangel und einer ständigen lauten Geräuschkulisse ausgesetzt und haben wenig Möglichkeiten abzuschalten.
Einsamkeit begegnet uns in fast allen Bereichen der Schifffahrt. Da geht es auch um die Nutzung von sozialen Medien. Ja? Ist man wirklich verbunden oder wird nur etwas simuliert? Und es ist gar keine echte Verbundenheit. Soziale Medien sind gefährlich. Und je mehr man die nutzt, desto mehr kann das Gefühl von Einsamkeit und Depression und Angst auch hochkommen.
Social Media kann also auch auf hoher See Fluch und Segen zugleich sein. Eine stabile Internetverbindung ist aber generell extrem wichtig, um über verschiedene Kanäle den Kontakt nach Hause aufs Festland zu halten. Ein ganz wichtiger Faktor für die psychische Gesundheit von Seeleuten.
Sie sind Mensch wie du und ich. Seefahrer sind Menschen und haben ähnliche Symptome natürlich wie wir dann. Ja, das sind Nervosität, innere Unruhe, Angst, Angstattacken, Panikattacken, ja, depressive Episoden, Suizidgedanken.
Immer länger sind Seefahrerinnen und Seefahrer unterwegs. Statt 3 oder 6 Monaten sind sie häufig 9 oder 12 Monate ohne Unterbrechung auf den Meeren und von ihren Freunden und Familien getrennt. Das birgt große Risiken in Bezug auf die psychische Gesundheit.
Ein Aspekt ist zum Beispiel, dass Shore Leave, also die Möglichkeit, das Schiff zu verlassen, weniger und weniger wird. Und es kommt oft zu einer Normalisierung des Aufenthalts auf dem Schiff. Und wenn man dann doch die Möglichkeit hat, das Schiff zu verlassen, ist es entweder sehr teuer oder es ist vielleicht indirekt nicht gern gesehen. Oder man hat sich so sehr an die Situation gewöhnt, dass man gar nicht mehr weiß, wie gut es tut, wenn man das Schiff verlässt.
Das Leben und Arbeiten an Bord und auf hoher See zeigt wie unter einem Brennglas, welche Auswirkungen mangelnde soziale Kontakte, Gemeinschaft und ausgleichende Freizeitaktivitäten haben.
Weil man kann nicht einfach mal abschalten. Man kann der Umgebung nicht entfliehen, wie wenn wir jetzt aus dem Büro, aus der Klinik oder aus dem Krankenhaus mal nach Hause gehen. Oder mal irgendwo ganz anders. Das geht halt nicht dort. Ne? Man ist zum Teil wirklich gefangen dort. Und deswegen haben manche es auch besonders während der Covid-Zeit als ein Gefängnis beschrieben, weil das schon ganz akkurat ist. Das fühlt sich auch so an.
Sich einsam fühlen und auch offen in der Crew darüber zu sprechen, das sei eine der wichtigsten Präventionsmaßnahmen auf Schiffen, sagt Charles Watkins.
Es gibt nicht nur gute Tage. Und wenn das auch offen kommuniziert wird, dass das auch in Ordnung ist an Bord, das ist schon ein riesengroßer Teil davon. Weil man dann nicht nur aufklärt, ja, sondern auch die Menschen dazu bewegt, darüber nachzudenken, dass es ganz normal ist, gewisse mentale Gesundheitsfaktoren mal gut und mal schlecht zu empfinden und auch Einsamkeit.
Je mehr Schiffscrews über mentale Gesundheit wissen, desto mehr kann belastenden Gefühlen wie Einsamkeit auch begegnet werden. Durch Strukturen und Routinen wie gemeinsames Essen, Sport an Bord, Gesellschaftsspielen oder offenen Gesprächsrunden. Das stärkt die Resilienz, also die Anpassungsfähigkeit von Seeleuten, die täglich mit Extremsituationen konfrontiert sind.
Antonia Reif und der Psychologe Charles Watkins zum Thema Einsamkeit auf hoher See. Einsamkeit, das ist das Thema bei unserer diesjährigen NDR-Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Wir nehmen das zum Anlass, um hier im Hamburger Hafenkonzert über Einsamkeit auf See zu sprechen. Denn sehr viele Seeleute kennen dieses Gefühl nur zu gut. Petra Volkwarzen hat sich dazu im Seemannsclub Duckdalben auf Waltershof umgehört.
Ein Nachmittag in der Vorweihnachtszeit. Im Seemannsclub Duckdalben ist gut was los. An den Tischen sitzen Seeleute zusammen. Manche unterhalten sich, andere gucken aufs Handy. Weil die Internetverbindung hier gut ist, nutzen viele die Gelegenheit für einen Videoanruf zu Hause bei der Familie. Einsamkeit. Dieses Gefühl kennt jeder von ihnen. Und niemand scheut sich, darüber auch offen zu sprechen.
Yes, sometimes feels lonely because I miss my family.
Ja, ich fühle mich manchmal einsam, sagt ein philippinischer Seemann, der gerade zum Rauchen nach draußen gegangen ist. Auch der Kollege, mit dem er zusammensteht, nickt.
Workmates are there, but being with the family feels warmer and better when spending time on Christmas with them.
Klar haben wir unsere Kollegen an Bord, aber mit der Familie zusammen zu sein, gerade zu Weihnachten, das ist natürlich viel besser. Wenn er sich einsam fühlt, dann, sagt er, fühlt sich das an, als würde ein Teil von ihm fehlen.
For me, like a piece of me is missing.
Christian von den Philippinen fühlt sich auch oft einsam.
It feels but at the same time it feels also good because I can provide for my family.
Das fühlt sich schlecht an, aber mit meiner Arbeit kann ich für meine Familie sorgen. Seine Mutter, seine Frau und sein 1-jähriger Sohn sind zu Hause. Wenn es geht, versucht er jeden Tag, sie zu erreichen.
Or call them and tell them I miss them so much, my family, and they miss me too.
Ich sage ihnen, wie sehr ich sie vermisse und sie vermissen mich. Seefahrt und Einsamkeit, das gehört untrennbar zusammen, sagt Jörn Hille, Seemannsdiakon im Duckdalben.
Naja, ein Seemann ist fern der Menschen, die er liebt und die Teil seines Netzwerkes sind. Die Menschen, mit denen er zur See fährt, sind seine Arbeitskollegen. Da kann man Glück haben und hat vielleicht einen dazwischen oder zwei, wo man sagt, ja, die könnte ich mir auch als persönliche Freunde zu Hause vorstellen. Aber an Bord gibt es auch eine klare Hierarchie. Und das führt eben dazu, dass an Bord ganz viele Seeleute eben eher zurückhaltend sind und ein sehr einsames Leben führen.
Wenn die Seeleute in den Duckdalben kommen, ist das oft deutlich spürbar.
Die Seeleute, die bei uns im Hause die Katze streicheln, das sind entweder Katzenliebhaber oder eben ganz häufig Menschen, die einsam sind, die also irgendwo körperliche Nähe und die Verbundenheit mit einem anderen Lebewesen suchen. Sich mal in den Arm zu nehmen, geht an Bord halt ganz häufig nicht. Ist dann für einen Seesorger auch eben an so einer Stelle schwierig, die nötige Distanz zu wahren, obwohl man sieht, dass der andere eigentlich gerne in den Arm genommen werden möchte.
Was er und sein Team aber tun können, Aufmerksamkeit schenken, zuhören, einfach da sein.
Das kann dann sein, einfach einen Moment sich mit einer Tasse Kaffee zusammen hinzusetzen und Zeit für den anderen zu haben oder ihn in aller Ausführlichkeit bei seinem Schokoladenkauf zu beraten, also einen Moment Zuwendung und Aufmerksamkeit zu geben. Kann aber auch ein seelsorgerliches Gespräch sein oder eine Pudelmütze.
Keine Pudelmütze, aber eine warme Kapuzenjacke hat Viktor von den Philippinen neulich im Duckdalben bekommen. Seit 10 Jahren fährt er zur See. An die Einsamkeit hat er sich ein bisschen auch gewöhnt in der Zeit.
Loneliness is loneliness. Something like we cannot do anything about this one.
Einsamkeit ist Einsamkeit, da kann man nichts machen. Zu Weihnachten werden sie als Crew an Bord eine Feier machen. Dann bekommen sie Geschenke von der Reederei. Apropos Geschenke. Auch im Duckdalben werden gerade wieder Pakete für Seeleute gesammelt. Christmas in a Box heißt die Aktion, bei der Menschen aus Hamburg und Umgebung Seeleuten etwas schenken. Warme Socken, Süßigkeiten, Shampoo oder Duschgel. Nichts Großes, aber ein Zeichen. Wir denken an euch.
Das ist für viele Seeleute schon auch was Besonderes, wenn sie sehen, oder hat sich jemand, der mich gar nicht kennt, an mich gedacht und hat ein Geschenk für mich gepackt. Und das wird mir gebracht. Und das ist ein Ausdruck der Wertschätzung. Und das tut jedem Menschen gut.
Und hilft sicher auch ein bisschen gegen die Einsamkeit. Die Seeleute im Duckdalben kennen die weihnachtliche Paketaktion schon und sind dankbar über diese Geste.
You are putting smile on the faces. That's a great step for me. It makes me happy.
Ihr zaubert damit ein Lächeln auf unsere Gesichter. Das macht mich glücklich.
Petra Volkwarzen war im Seemannsclub Duckdalben. Wenn Sie auch noch mitmachen wollen und mithelfen wollen, dass sich die Seeleute zum Weihnachtsfest nicht ganz so einsam fühlen, weil ihnen jemand ein schönes Paket gepackt hat, die Päckchen für Seeleute können noch bis zum 23.12. abgegeben werden im Seemannsclub Duckdalben, beim Seemannsheim am Michel, bei der Seemannsmission am Altonaer Fischmarkt oder bei der katholischen Seemannsmission Stella Maris auf Steinwerder. Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Die Seeleute, die ihren Lebensunterhalt auf den Schiffen verdienen, leben mit dem Thema Einsamkeit notgedrungen. Menschen, die auf kleinen Inseln im Meer leben, die tun das meist freiwillig, weil sie die Einsamkeit dem Trubel in Städten vorziehen. Oder muss man eher sagen, sie ziehen das Alleinsein dem Trubel in den Städten vor. Wir hier im Norden haben die Halligen, diese kleinen Inseln in der Nordsee. Auf Langenes zum Beispiel lieben die Menschen diese Abgeschiedenheit vom Rest der Welt. Meine Kollegin Annegret Ströh war 2004 auf der Hallig und hat auch nach Einsamkeit gefragt.
Die Hallig Langenes empfängt mich ausgesprochen abweisend, als ich an einem Spätnachmittag im Januar per Schiff ankomme. Dunkelheit, dichter Nebel, Eiseskälte und spiegelglatte Straßen. Langsam und vorsichtig taste ich mich mit Hilfe eines kleinen Halligplanes über das 10 Kilometer lange und an der schmalsten Stelle nur 300 Meter breite Eiland. Keine der 18 bewohnten Warften ist zu sehen, kein Lichtschein, kein Wegweiser. Nach schier endloser Fahrt erreiche ich sie dann doch noch, die Hunnenswerft, auf der stellvertretende Bürgermeister Arfast Beusen wohnt, mit dem ich verabredet bin.
Ach, wir finden das gar nicht, dass wir so abgeschnitten sind. Und so einsam fühlen wir uns eigentlich auch nicht. Ich meine, wir freuen uns, wenn der Winter anfängt. Dann hat man doch ein bisschen mehr Ruhe. Ich meine, im Sommer und im Herbst haben wir ja auch alle Kurgäste. Aber wir freuen uns auch, wenn der Winter dann wieder vorbei ist, wenn das Leben dann wieder anfängt.
Auf der anderen Seite des Fetings dieser Warft wohnt Familie Präger. Auch hier fühlt sich niemand durch eine vermeintliche Einsamkeit bedrängt. Für Helga Präger, sie ist eine gebürtige Langenesserin, scheint Langeweile ein Fremdwort zu sein.
Wir haben nette Nachbarn und mittwochs gehen wir zur Handarbeit in den Gemeindesaal und dann trinken wir auch mal einen Teepunsch und jeder bringt mal ein paar Knärken mit oder ein bisschen Kleingebäck und das ist immer ganz nett. Ja. Wenn es tagelang Nebel ist, das habe ich nicht so gerne.
Ist ja das Gemeinschaftsgefühl anders als auf dem Festland zum Beispiel?
Ja, mir denkt das all. Denn wenn irgendjemand krank ist, so hier behallig und so, dann geht man mal hin und fragt, wie ihm das geht und ob man wen helfen kann oder so. Und das ist wirklich ganz gut, finde ich. Und man sorgt sich mit den anderen und nimmt Teil an alles, meine ich so. Man ist auf keineswegs einsam hier. Das ist ein Inbildung. Das meinen die Leute bloß immer.
Gerade waren wir zu Gast auf der Hallig Langenes. 110 Menschen leben dort und im dunklen und kalten Winter, wenn die Touristen weg sind, dann genießen sie das Leben weit weg von jedem Trubel. Eine noch etwas andere Nummer ist die Hallig Süderoog. Dort lebt nur eine Familie. 1993 sind Nele und Sebastian nach Süderoog gezogen. Mein Kollege Sebastian Parzani hat sie dort 2020 besucht.
Ruhig ist es auf Süderoog, sehr ruhig sogar. Doch die Ruhe bedeutet nicht, dass es nichts zu tun gibt. Feierabend hat er eigentlich nie so richtig, erzählt Holger Spreer, während er seinen täglichen Hallig-Rundgang macht.
Hier haben wir zum Beispiel so ein schönes Loch, ne, wo die Wellen so reingehauen haben. Momentan ist auch schon ein bisschen was reingewachsen. Nach jeder Sturmflut geht man hier rum und guckt, welche Schäden da sind. Das war jetzt noch nichts Gravierendes, aber wo man wusste, okay, da hast du wieder was zu tun.
Auf dem Rückweg zum Hallighaus schaut Holger noch bei seinen Bienenstöcken vorbei. Auf der anderen Seite der Warft kümmert sich Nele Vree um größere Tiere.
Ich zähle jetzt meine Schafe. Das macht man im Idealfall vor Hochwasser.
Nach getaner Arbeit haben Nele und Holger jetzt Zeit für einen Kaffee im Innenhof und erzählen, wie sie die Zeit auf Süderoog bisher erlebt haben. Im Grunde genommen lief fast alles so wie erwartet, sagt Nele. Sie und Holger seien ja nicht naiv an die Sache rangegangen.
Aber bestimmte Zusammenhänge sind doch erst später rausgekommen, was Genehmigungen angeht und sowas. Also ich glaube, wir haben uns ein bisschen gewünscht, dass man mehr freie Hand hat. Und das ist eben nicht so. Es ist nun mal Landeseigentum. Wir hätten uns schon bei manchen Sachen gewünscht, dass man da freier entscheiden darf.
Nele und Holger haben Süderoog gepachtet. Ein bisschen ist es wie bei einer Mietwohnung. Der Inhaber, in diesem Fall das Land Schleswig-Holstein, muss alles genehmigen. Im Moment würden die beiden gern eine größere Solaranlage aufbauen, da der Dieselgenerator häufig anspringt. Die Genehmigungen der Behörden lassen aber noch auf sich warten. Trotz kleinerer Probleme im Alltag, sagt Nele, alles gut, wie es ist. Die Familie fühlt sich total wohl auf der Mini-Hallig.
Das ist sicherlich auch was, wo wir gesagt haben, man bewirbt sich jetzt auf die Stelle, wer weiß, wie lange es das noch gibt. Ne? Dass die Hallig jetzt, glaube ich jetzt nicht, dass sie in 10 Jahren weg ist, aber es ändert sich schon und das Leben ändert sich auch. Und man muss eben mit den ganzen Naturgewalten umkönnen und die sind natürlich so schon extrem und es wird halt extremer.
Wie lange die kleine Familie noch auf Süderoog bleibt, hängt allerdings von ganz anderen Dingen ab. Tochter Fenja kommt nun auf Pellworm in den Kindergarten. Erst einmal nur in jeder zweiten Woche. Nele und Holger sind dann abwechselnd mit ihr auf der Insel. Und wie es dann nach dem Kindergarten weitergeht, das steht übrigens für die Familie noch nicht fest.
Ja, eine Schule gibt's auf Pellworm. Und dann muss einer mit nach Pellworm.
Der Plan ist, es gibt keinen Plan. Das ist der Spruch des Halligpaares und daran wollen sie sich auch weiter halten. Das Leben so auf sich zukommen lassen, wie es eben gerade kommt. Und sie wollen, obwohl es viel Arbeit bedeutet, Süderoog so lange genießen, wie es eben geht.
Viele haben ja damals gesagt, okay, was macht ihr da? Ihr schießt euch ja komplett aus dem Leben. Aber jetzt 7 Jahre zurückblickend muss man sagen, also genau das Gegenteil ist der Fall. Also man schießt sich ins Leben, weil intensiver Leben kannst du fast nirgendwo.
Das Leben auf einer Hallig in der Nordsee allein, aber nicht einsam, wie uns die Bewohner erzählt haben. Wenn es um Einsamkeit geht, dann kommt man um einen literarischen Helden nicht herum. Der wohl berühmteste Roman in Sachen Einsamkeit, das ist die Geschichte des Robinson Crusoe. Vor nunmehr 305 Jahren geschrieben vom Engländer Daniel Defoe. Meine Kollegin Stefanie Wittgenstein hat vor 5 Jahren, damals zum 300. Geburtstag des Buches, unter anderem den Literaturkritiker und Autor Rainer Moritz zum Erfolg des Buches gefragt.
Einsame Insel, Mann kommt hin, muss da bleiben. Wie geht er damit um? Und dann kommt noch dieser Freitag, dieser Eingeborene. Also ganz einfache Struktur, aber das hat, glaube ich, den Mythos begründet, weil jeder sich sofort in diese Situation hineinversetzen kann. Es ist letztlich auch ein Kampf, natürlich, wenn man den Roman heute liest, von Zivilisation gegen Natur. Wie findet man sich zurecht in wilder Natur? Wie kommt man mit Einsamkeit zurecht? Er war ja schlappe 30 Jahre, knapp 30 Jahre dort auf dieser Insel.
Die Geschichte zieht noch heute, wenn man sich mal den Bestand an Robinson Crusoe Büchern und Medien in den Hamburger Bücherhallen anschaut. An jedem Standort gibt es zwischen 10 und 30 Robinson-Varianten und rund die Hälfte ist gerade ausgeliehen. Und zum 300. Geburtstag kommt jetzt noch ein ganz neuer Robinson dazu. Die ungekürzte Neuübersetzung vom Hamburger Mare Verlag.
Ich bin sehr froh, dass man jetzt wieder eine ungekürzte Ausgabe lesen kann, weil es eben nicht nur diese Robinsonade ist, diese wunderbare Insel Geschichte, sondern eben auch ein gesellschaftskritisches Buch. Es spielt ja nicht der ganze Roman auf der Insel, sondern dann auch wieder auf dem Festland, nachdem Robinson zurückkehrt. Also ein sehr vielschichtiges Buch, aber natürlich ist es ein Buch, das 300 Jahre auf dem Buckel hat. Und es gibt keinen Roman, der 300 Jahre auf dem Buckel hat, der sich süffig hinweglesen lässt. Man muss sich hineinlesen, man muss auch die historischen Komponenten würdigen, man muss die Sprache würdigen, aber wenn wir das nicht tun würden, dürften wir gar keine alten Bücher lesen.
Wer eine solche alte Ausgabe von Robinson mal lesen will, der findet eine im Hamburger Antiquariat Felix Jud am Neuen Wall.
Und wir haben hier ein Buch aus dem Jahre circa 1880 mit sehr schönen Illustrationen, die sozusagen das ganze Geschehen wunderbar illustrieren.
Marina Kraut, die Inhaberin, blättert in der sehr gut erhaltenen französischen Robinson-Ausgabe. In Rot, der Buchrücken aus Leder. Kostenpunkt 150 Euro. Noch viel teurer allerdings wäre eine Ausgabe der ersten deutschen Übersetzung aus dem Jahr 1720. Einen hohen vierstelligen Betrag müsste ein Robinson-Fan dafür heute hinlegen.
Die allererste deutsche Ausgabe, übersetzt von Fischer, ist in Hamburg erschienen. Und es gibt einen Händler in Lüneburg, der ein Exemplar der zweiten Auflage hat. Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten dadurch, dass sie noch eine Karte der Insel von Robinson Crusoe enthält.
So alt die Geschichte auch sein mag, sie hat aktuelle Relevanz, findet Thorsten Plättner. Er ist Antiquar bei Felix Jud.
Weil wenn man das zusammen jetzt nimmt mit den neuen Medien, ist es ja so, dass die neuen Medien eben so eine Art perfekte Welt suggerieren, während Robinson ja sich auf dieser Insel erstmal richtig selber einrichten muss und wie er erstmal verzweifelt ist und dann aus dieser Verzweiflung durch Arbeit sich wieder Mut macht.
Will heißen, Robinson Crusoe ist auch 300 Jahre später eine perfekte und ehrliche Überlebenshilfe.
Also ich sag's mal krass, wenn der Strom mal über 3 oder 4 Wochen ausfällt, dann wird diese Geschichte eine absolute, und wenn das anhält, dann wird die also wirklich eine absolute Aktualität. Das ist jetzt nur auf den Punkt gebracht, was ich eben sagen wollte.
Inzwischen 305 Jahre alt und immer noch ein Hit, der Roman Robinson Crusoe von Daniel Defoe. Vielleicht ist das Faszinierende an der Geschichte, dass Robinson aktiv gegen seine Einsamkeit angeht. Naja, und später, da kommt ja noch der Freitag dazu. Alles wird gut. Ein Hand um die Welt, das ist die Regatta Vendée Globe. Der Hamburger Segelprofi Boris Herrmann ist jetzt schon zum zweiten Mal dabei, also etwa 80 Tage lang allein unterwegs. Er weiß, dass das Alleinsein auch das Risiko Einsamkeit mit sich bringt. Dietrich Lehmann.
Es ist erst ein paar Tage her, da bekam Boris Herrmann nach langer Zeit allein auf See bei der Vendée Globe zum ersten Mal wieder ein leibhaftiges Lebewesen zu Gesicht.
I just saw the first albatross so elegantly sliding
and gliding along the waves.
Albatrosse, riesige Vögel, die ganz weit im Süden der Erde unterwegs sind und manchmal das Einzige sind, was Segler abseits der Schifffahrtsrouten über lange Zeit zu Gesicht bekommen.
Die Einsamkeit ist schon eine schwierige Herausforderung für mich. Das geht jedem natürlich so ein bisschen anders. Aber da ist es dann manchmal vielleicht auch so eine Angst, wenn man das dann so spürt und einen das auch so bedrängt, eine Angst, dass es jetzt länger andauert oder nicht wieder weggeht oder keine Ahnung.
Und dass er alleine ist, sagt Boris Herrmann, fällt ihm besonders beim Essen auf.
Mal einen Moment Ruhe haben zu können zum Essen und mit Messer und Gabel von einem Teller zu essen, das gibt's alles nicht. Bei einem wackelnden, springenden Boot, wo man jederzeit aufspringt und sich vielleicht nochmal kurz die Schot viert. Und das ist dann einfach irgendwann das, wo man sich sehr nachsehnt. Mit jemandem, vielleicht ich insbesondere mich auch nachsehne, jemandem beim Essen ins Gesicht gucken zu können oder sich mich unterhalten zu können. Einfach so Dinge, das fehlt mir dann schon sehr.
Bei der letzten Vendée Globe gab es einen Moment während des Rennens, einen traurigen Moment, in dem Boris Herrmann die Hoffnung haben konnte, mal nicht allein zu sein. Der Franzose Kevin Escoffier erleidet mit seiner Yacht im Sturm Schiffbruch, steigt in seine Rettungsinsel. Weil andere Schiffe zu weit entfernt sind, dirigiert die Rennleitung der Vendée Globe mehrere Regatta-Teilnehmer in die Gegend, um nach Escoffier zu suchen. Darunter auch Boris Herrmann. Als schließlich der Franzose Jean Le Cam den schiffbrüchigen Escoffier an Bord nehmen kann, ist Boris Herrmann zwar vor allem erleichtert, aber auch ein bisschen neidisch.
Dass ich dachte, eigentlich hätte ich ihn gerne gerettet, weil ich hätte auch gerne jetzt jemanden an Bord genommen, mit dem ich ein paar Tage zusammen segeln kann.
Angst vor großen Herausforderungen, etwa wenn plötzlich Wind und Wellen zunehmen oder etwas kaputt geht, die hat Boris Herrmann kaum, sagt er.
Es ist eher danach oder davor, wenn man dann so wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, dass man dann wieder das Kopfkino anfangen kann und entweder denkt man, oh, was geht als nächstes schief? Oder segel ich jetzt hier zu hart, geht irgendwas kaputt? Muss ich vielleicht, und man hört, fängt dann an, so ein bisschen, ja, dann kann so ein Kopfkino halt eben anfangen.
Allerdings, sagt Herrmann, versuche er auch, die Einsamkeit und die Weite des Meeres, wenn möglich, zu genießen.
Natürlich, wenn ein ruhiger Moment ist, gehe ich aufs Vordeck, schaue über den Horizont, gucke mir die Meeresfarbe an, guck mal ins Wasser und versuche irgendwie, ja, das bewusst zu genießen. Und dann kommen manchmal Delfine jetzt, weil dann fühlt man sich auch mal wieder für einen Moment so richtig begleitet.
Bei der diesjährigen Vendée Globe, die im vergangenen Monat gestartet ist, kann Boris Herrmann noch auf viele solche Momente hoffen. Von den mehr als 20.000 Meilen rund um den Globus ist gerade einmal rund ein Drittel geschafft.
Boris Herrmann und die Einsamkeit an Bord seiner Malizia Sea Explorer. Im Januar werden die Teilnehmer der Vendée Globe im Ziel an der französischen Atlantikküste erwartet.
Ich bin in der Seemannsmission Altona, hier direkt mit Blick auf die Elbe. Mir gegenüber sitzt der Diakon Fiete Sturm. Fiete Sturm, am Anfang der Sendung haben wir darüber gesprochen, wie es ist, wenn ein Seemann einsam ist an Bord eines Schiffes draußen auf dem Meer. Wenn die Seeleute hierher kommen zu euch in die Seemannsmission, merkt man denen an, wenn es ihnen schlecht geht?
Oft ja. Also Seeleute sind ja keine besonderen Menschen, wenn es irgendwie um Gefühle und Emotionen geht. Die sind Menschen wie alle anderen auch. Und wenn es schwere Zeiten, einsame Zeiten gibt, dann merkt man das schon, dass man eher mit einer wortkargen Person zu tun hat, die vielleicht auch ein bisschen abwesend wirkt, in sich gekehrt. Und natürlich kann das auch sein, dass man einfach mal ein bisschen Ruhe haben möchte und für sich alleine bleiben möchte. Aber wir haben da schon ein bisschen das Gespür für. Wir gucken die Leute an, wir sprechen die Leute an. Wie geht es dir? Was brauchst du von uns? Und oft entwickelt sich dann sehr schnell erstmal ein Gespräch. Und wir fragen eben auch so ein bisschen nach zu Hause. Wo kommst du her? Wie geht es deiner Familie zu Hause? Was können wir tun, um irgendwie, dass du dich deiner Familie wieder ein bisschen näher fühlst in der Zeit, die du hier bei uns irgendwie in Deutschland im Seemannsheim verbringst?
Du hast gerade gesagt, manche wollen auch alleine sein. Da ist für manche vielleicht der Widerspruch nicht ganz erkennbar. Alleine ist nicht einsam und einsam heißt nicht, dass man alleine ist an Bord, sondern dass man wirklich einsam ist. Die Seele braucht mehr, als gerade da ist. Wie ist denn das? Sind die Reedereien inzwischen bei dem Thema Einsamkeit, bei dem Thema Depressionen auch offener und schauen auf ihre Beschäftigten, dass da möglicherweise auch eingegriffen wird, um den Seeleuten zu helfen?
Auf jeden Fall. Also viele Traditionsreedereien und auch größere Reedereien nehmen da ihre soziale und ihre psychosoziale Verantwortung durchaus wahr. Wir hatten gerade ein gemeinsames Symposium vor einigen Monaten, wo es zum Thema Tod auf See ein ganz großer Themenkomplex eben auch war. Suizid durch eben auch Vereinsamung, dieses Gefühl, was dadurch entstehen kann und dieses auch Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Und da haben wir auch gemeinsam mit Rädern, mit dem Hafenärztlichen Dienst nochmal überlegt und geredet, wie können wir dem entgegenwirken. Und ich sehe das schon durchaus, dass da eben auch die Arbeitgeber mittlerweile verstehen, dass das auch in ihrer Verantwortung liegt. Und sie probieren da aktiv was zu tun. Viele deutsche Räder haben eben mittlerweile auf ihren Schiffen auch einen Wi-Fi eingerichtet, damit eben die Seeleute auch auf See und in den Häfen Kontakt mit der Familie halten können. Aber wir wissen auch ganz genau, eben zu allen, wo es gut funktioniert, gibt es auch das Gegenstück, wo es nicht so gut funktioniert.
Und was könnt ihr hier in der Seemannsmission noch tun, außer heimatliches Essen anzubieten?
Ja, das klassische offene Ohr ist immer ganz wichtig. Und wenn Menschen mich fragen, was macht ihr eigentlich an Seelsorge, dann probiere ich das ganz, ganz einfach zu erklären, zu sagen, wir sprechen Seeleute mit ihrem Namen an. Das klingt erstmal total profan und irgendwie auch einleuchtend, aber man muss sich klar machen, an Bord sind Seeleute immer nur ihre Funktion. Und sie werden auch mit ihrer Funktion angesprochen. Man ist nicht June von den Philippinen, sondern man ist eben AB, Able Bodied Seaman, der fähige Körper. Das muss man sich mal irgendwie klar machen, dass man eine technische Bezeichnung an Bord hat und auch nur so angesprochen wird. Und dementsprechend ist es für uns eben wichtig, Seeleuten ihren Namen zurückzugeben und ein Stück Heimat in der Fremde zu bieten und zu sagen, wie heißt du eigentlich? Ich mache dich wieder zu einer Person, ich nehme dich als Person wahr, zeig mir doch mal Kinderbilder von deinen Kids zu Hause, erzähl mir doch mal, was ist dein Lieblingsstrand auf den Philippinen, wo du immer hingehst, wenn du dann da bist und irgendwie deine freie Zeit verbringen kannst. Und ja, dieses als Mensch wahrgenommen fühlen ist eigentlich das A und O, um diese Einsamkeit auch ein bisschen zu durchbrechen.
In dem schönen Wort Seelsorge steckt eigentlich alles drin. Ich sorge mich um die Seele meines Gegenüber. Nehmen die Seeleute das auch gerne an oder ziehen sie sich eher zurück und wollen, du hast es angesprochen, alleine sein?
Menschen sind so unterschiedlich wie irgendwie die Körner am Strand. Irgendwie, das ist irgendwie bei Seeleuten nicht anders. Ich habe schon russische Seeleute bei uns im Club erlebt und ich wollte ins Gespräch kommen und bin da eiskalt abgeblitzt. Ne? Die haben gesagt, ich bin irgendwie die ganze Zeit jetzt irgendwie unterwegs gewesen, irgendwie habe viel mit meiner Crew zu tun gehabt, ich möchte erstmal für mich sein. Das ist ein selbstgewähltes Alleinsein, das hatten wir ja schon. Und das respektieren wir an der Stelle natürlich auch. So als Anekdote am Rande, mein Hund lief da gerade rum und der war ganz willkommen bei dem russischen Seemann. Also es muss nicht immer ein Mensch sein, es kann auch mal ein Tier sein, was dann irgendwie diese Einsamkeit durchstößt. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch klar den Bedarf. Das merken wir, wenn sie am Tresen stehen und nach einem Bier fragen und wir kommen ein bisschen ins Gespräch, dann wird sehr, sehr schnell klar irgendwie, ob da eben auch der Wunsch dabei ist, ob man sich einfach ein bisschen unterhält und zusammensetzt. Und es muss auch nicht immer das Gespräch sein. Es kann einfach auch sein, wir machen was gemeinsam. Irgendwie schnappt sich ein Seemann eine Gitarre und spielt irgendwie ein Lied von zu Hause. Es wird Karaoke gesungen. Ich persönlich finde das immer ganz gruselig, weil ich das nicht gerne mag. Aber ich weiß, für die Seeleute ist es extrem wichtig. Und natürlich wird das dann hier auch angeboten. Oder man spielt eine Runde Billard zusammen oder Kicker. Also es muss nicht immer irgendwie das tiefgehende Gespräch sein. Es ist einfach die menschliche Interaktion, die wir hier anbieten und eben mit den Seeleuten auch gestalten.
Einsamkeit. Gerade in Krisen- und Konfliktzeiten leiden immer mehr Menschen darunter. Viele Seeleute sind unterwegs auf Schiffen und wissen, dass in ihren Heimatländern Krieg ist. Und wenn dann noch der Konflikt an Bord des Schiffes getragen wird, ist alles noch schlimmer. Dazu kommen oft schlimme Nachrichten von den Familien zu Hause. Fiete Sturm erlebt als Diakon bei der Seemannsmission in Altona, wie belastend der Krieg in der Ukraine für die Seeleute ist.
Definitiv. Das war gerade am Anfang des Krieges in der Ukraine sehr, sehr schwierig, weil viele Reedereien auf ihren Schiffen sowohl ukrainische als auch russische Seeleute beschäftigt hatten. Das ist mittlerweile kaum noch der Fall. Also da gucken eben auch die Arbeitgeber hin, dass sie diese Konfliktpotenziale an Bord gleich vermeiden. Und am Anfang war das nur so, dass auch beide Seeleuten beider Nationen gesagt haben, ja, wir sind ja eine pragmatische Crew hier, wir schaffen das gemeinsam. Aber es ist eben auch klar, je länger dieser Krieg andauert, je länger eben auch dieses menschliche Drama andauert und wirklich ja eigentlich irgendwie Brüder und Schwestern miteinander eben auch im Krieg liegen, die ja eigentlich mehr verbindet als trennt. haben wir gemerkt, dass sich das eben auch auf die Seele der Seeleute wirklich sehr, sehr stark ausgewirkt hat. Wir haben Zusammenbrüche und ja, Hoffnungslosigkeiten erlebt, die wir hier natürlich auch probiert haben aufzufangen. Aber letztendlich müssen wir nur darauf hoffen, dass dort irgendwann wieder Frieden einkehrt. Das ist der einzige Weg, wie wir diesen Konflikt auch auflösen können, auch an Bord von Schiffen.
Hat Fiete Sturm ein Rezept gegen Einsamkeit? Was tut man, um seine Seele gesund zu halten in so einer Situation?
Sich einfach Menschen suchen, mit denen man, ja, wo die Chemie passt. Na, ich erwarte auch nicht als Seemannsdiakon, dass alle Seeleute mit mir immer zurechtkommen müssen. Das kann auch unser Bundesfreiwilliger sein, der sein freiwilliges Jahr bei uns hinter der Bar quasi verbringt, der einfach noch ein bisschen jünger ist als ich, der einen anderen Musikgeschmack hat. Na, Musik ist tatsächlich so ein, sag ich mal, fast ein Allheilrezept. Ein bisschen übertrieben vielleicht, aber fast alle Menschen haben irgendwie ein Musikstück, mit dem sie was verbinden, mit das man teilen kann, worüber man auch Emotionen ausdrücken kann, die man vielleicht sonst gar nicht so gut in Worte fassen kann. Und das erlebe ich immer wieder, dass eben Musik uns hier verbindet, dass Menschen, so unterschiedlich wie sie sind, in der Mission einfach auch helfen, dann eben an die Seeleute heranzukommen.
Fiete Sturm, er ist Diakon an der Seemannsmission in Hamburg-Altona. Vielen Dank.
Das Hamburger Hafenkonzert Einsam auf See, das war unser Thema heute. Der Kampf gegen die Einsamkeit steht im Mittelpunkt der Spendenaktion Hand in Hand für Norddeutschland.
Einsamkeit, wie fühlt sich das an?
Einsamkeit ist so ein beständiger Teil, der einfach immer bleibt, ob du bei 15 Leuten dabei stehst oder ob du alleine bist.
Einsamkeit kann uns alle betreffen.
Einsam sein können ältere Menschen, einsam sein können aber auch junge Menschen. Gerade Menschen, die sich im Übergang befinden von einer Lebensphase in die nächste, sind häufig einsamkeitsgefährdet.
Wir alle können helfen. Gemeinsam.
Projekte, die Begegnungen ermöglichen, fangen an in der Nachbarschaft. Es geht manchmal ums gemeinsamen Gärtnern. Es geht darum, zusammen was zu unternehmen, gemeinsam die Stadt zu erkunden.
Gegen Einsamkeit, für mehr Zusammenhalt. Es kommt auf jeden von uns an. Alle Infos auf ndr.de/903. Hand in Hand für Norddeutschland. Aus Einsam wird gemeinsam. Eine Benefizaktion des NDR mit den Bürgerstiftungen.
Wir sind Hamburg.
In der kommenden Woche haben wir die ultimativen Weihnachtstipps für Sie. Wir empfehlen maritime Bücher. Lesestoff für die Winterzeit, der zum Beispiel Lust macht auf Wind, Wellen und Meer oder auf Spitzbergen. Für heute tschüss Ihnen allen, einen guten Start in die neue Woche. Das sagt Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.